Dankeschön, Heinz. Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich auch schon aufs Mittagessen nachher, aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Und euch geht es vielleicht auch so. Es gibt bestimmt irgendwas Feines und es gibt bestimmt keinen Brei. Dass irgendwie alles durch den Fleischwolf gedreht wird erstmal und püriert wird und dann löffelweise gefuttert wird, denke ich mal nicht, das wäre nicht so appetitlich, finde ich, oder? Für kleine Kinder mag es ja noch okay sein, einen Brei zu löffeln, aber ich, für mich wäre das nichts mehr so. Und geistlich ist es genauso. Für uns als Bibelleser wollen wir ja nicht zum Beispiel, das machen wir auch nicht, einfach irgendwelche Verse dahernehmen, aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, irgendwie in einen Topf werfen, einmal Pürierstab rein, durchmixen und dann kommt irgendwie so ein subjektiv gefärbter Einheitsbrei heraus, der immer gleich ist, der immer gleich lautet, ob man einen Text aus dem Alten Testament liest oder einen Text aus dem Neuen Testament, einen Text aus dem Römerbrief, einen Text aus dem Korintherbrief, klingt irgendwie immer gleich. Das wäre nicht gut. Ja, da würden wir ganz viel dabei verlieren. Und deshalb ist es halt schon auch mal wichtig, so ein gewisses Grundverständnis zu entwickeln, was steht denn wo. Und es sind ja verschiedene Bücher, verschiedene Abteilungen und die haben so ihren eigenen Charakter und den ein bisschen zu verstehen. Und da heißt es halt vor allem dann zu verstehen, was lehrt eigentlich die Bibel? Wenn wir jetzt bei der Lehre sind, der Bibel oder speziell des Neuen Testaments, das für uns ja dann das Licht wirft auf die ganze Bibel, da sind wir bei den Lehrbriefen. So, und damit kommen wir dann auch so langsam zum Thema. Es gibt eigentlich zwei große Lehrbriefe im Neuen Testament. Ja? Welche sind das? Das sind einmal der Römerbrief und der Epheserbrief. Da habe ich gedacht, es ist vielleicht mal gut, sich die genauer anzuschauen, um einfach mal so ein bisschen nochmal Struktur hineinzubringen, ein Verständnis dafür und alle praktischen Anwendungen ergeben sich mehr oder weniger von selbst daraus. Und den Römerbrief, der wird ja sowieso gerade mittwochabends ausführlich betrachtet, den brauchen wir jetzt nicht nochmal hier anführen, dachte ich, wir schauen mal nach dem Epheserbrief. Das sind wie gesagt die beiden großen Lehrbriefe des Apostels Paulus im Neuen Testament. Alle anderen Briefe, die der Apostel Paulus zum Beispiel geschrieben hat und auch die anderen Apostel und Propheten, die sind allgemeiner oder bei dem Paulus, wenn er an eine Gemeinde geschrieben hat, hat er sonst immer geschrieben aufgrund eines Anlasses. Ja, da gab es also Fragen, wie bei den Korinthern, die er beantwortet hat. Da gab es Probleme, Missstände, wie bei den Galatern, auf die er reagieren musste und so weiter und so weiter. Ja. Nur diese beiden Briefe, Römer und Epheser, sind einfach so geschrieben, wo Paulus einfach mal die Lehre, die christliche Lehre niederschreiben wollte und es auch gemacht hat. Das sind also die beiden großen Lehrbriefe. Und wenn wir also ein Verständnis bekommen wollen, ein Grundverständnis über das, was die Bibel lehrt, dann müssen wir uns diese beiden Briefe anschauen. So. Und diese Briefe sind immer gleich aufgebaut bei Paulus. Es kommt erst der eigentliche lehrmäßige Teil und dann als zweiter Teil kommt dann der praktische Teil. Der darf natürlich auch nie fehlen. Also die Lehre hängt ja nicht irgendwie nur so in der Luft, sondern soll immer einen Bezug zur Praxis, zu unserem Leben haben. Das ist keine Frage. Ja, und so ist es immer aufgebaut. Paulus zeigt erstmal, was uns geschenkt ist und sagt dann zweitens, wie wir jetzt dementsprechend auch praktisch, konkret uns verhalten sollen. Und die Kapitel 1 bis 3 des Epheserbriefes hier sind also der erste Teil, der lehrmäßige Teil. Und 4 bis 6 ist halt der zweite Teil. Ja, Kapitel 4 beginnt dann auch direkt mit den Worten, ich bitte euch nun oder ich ermahne euch nun, so und so und so. Ja, also die ersten drei Kapitel sind die eigentliche Lehre. Und der Epheserbrief ist schon was Besonderes. Natürlich, jeder Brief ist was Besonderes, keine Frage. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Epheserbrief irgendwie mehr oder höher ist als der Römerbrief oder so, dass das könnte irgendwie irreführend sein. Aber es ist schon so, dass der Epheserbrief uns weiter hinaufführt in Gedanken, als der Römerbrief es tut. Ja? Das werden wir dann auch gleich sehen, wenn ich jetzt den Epheserbrief so ein bisschen mal mir vornehmen will hier. Zumindest die ersten zwei Kapitel heute, denke ich mal, das dritte schaffen wir nicht mehr. Dann will ich auch immer wieder so einen kleinen Seitenblick ab und zu geben, nach jedem Kapitel, auf den Römerbrief, um mal so einen Vergleich zu machen. Was ist eigentlich jetzt bei dem Epheserbrief anders als bei dem Römerbrief? Ja, und umgekehrt. Um so mal so ein bisschen das auseinanderzuhalten, ja, und das nicht zu vermischen. Und tatsächlich werden wir sehen, dass diese beiden Briefe im Prinzip das Gleiche anschauen, unser Heil, das uns geschenkt ist in Christus, aber von zwei verschiedenen Seiten draufschauen. Das sind quasi wie zwei Seiten einer Medaille. Und das ist wirklich ganz offensichtlich, wenn man sich das mal genau anguckt. Ja. Sie gucken auf zwei verschiedene Seiten derselben Sache. Aber jetzt genug der Vorrede, jetzt starten wir einfach mal und gehen mal rein in das Thema. Und erstmal ein Überblick über die ersten drei Kapitel. Und dieser Brief ist ziemlich durchstrukturiert, weil, wie gesagt, das war ja jetzt wirklich auch, Paulus hat sich vorgenommen, jetzt mal die Lehre so darzulegen. Und da hat das dann auch entsprechend strukturiert. Und jedes Kapitel teilt sich in zwei Teile. Und die Zahl 3 findet man hier öfters mal. Die ersten zwei Verse habe ich jetzt hier weggelassen. Die allerersten zwei Verse sind ja nur so die Einleitung. Da stellt er sich vor, aber das sind wir auch. Ich lese sie trotzdem mal kurz auszugsweise. Gleich voll im Thema drin in den ersten zwei Versen im Epheserbrief. Da schreibt nämlich Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan, schreibt an die Epheser, die aufgrund des Glaubens mit Jesus verbunden sind. Ah, da sind wir schon voll im Thema drin. Gottes Plan für uns, die wir durch den Glauben mit Christus verbunden sind. Das ist genau wie so eine Überschrift über diesen Brief. Ja? So, und Gottes Plan, das ist jetzt der erste Teil, Vers 3 bis 14, entfaltet Paulus diesen Plan Gottes. Was hat Gott eigentlich für einen Plan gehabt? Er hat sich von Ewigkeit her überlegt, Christus einmal über alles zu setzen und uns, die wir mit Christus durch den Glauben verbunden sind, auch entsprechend eine hohe Stellung zu geben, als mit Christus Verbundene. Ja? Das war sein Plan. Das heißt, Gott hat das so geplant und hat sich überlegt, ja, den Martin und den Heinz und den Michael, und wir können jetzt die Reihe danach durchgehen, die sollen einmal zu der Gemeinde gehören des Christus, mit ihm so eng verbunden sein und deshalb so werden sie so hoch befördert werden, dass sie zur himmlischen Welt zählen. Ja? Das hat Gott so geplant. Ja? Und das wird jetzt beschrieben in dem ersten Teil, wie hoch Gott uns gehoben hat. Ja? Und wohin er uns gehoben hat, nämlich in die himmlische Welt. Wir kommen da gleich drauf zurück. Und das Ganze ist gekleidet in Form eines Lobliedes. Das ist auch schon sehr bemerkenswert. Die ersten Verse dieses Kapitels 1, die erste Hälfte, sind drei Strophen eines Lobliedes. Und dann folgt ein Gebet. Wir sehen hier schon ein blaues, kommen da gleich zweimal ein Gebet, mindestens hier in dem Epheserbrief. Das werden wir uns dann nächstes Mal ein bisschen genauer anschauen. Aber Paulus betet dann auch zweitens, im zweiten Teil von Kapitel 1, jetzt für diese Leser des Briefes, dass sie geöffnete Augen des Herzens haben, um zu verstehen, was er hier ausdrücken will, um das wirklich, soweit es geht, zu erfassen mit dem Herzen. Das ist sein Gebet. Werden wir auch gleich noch genauer uns anschauen, drei Bitten. Und dann kommt er zu Erklärungen in Kapitel 2, wo er erstmal erklärt, wie hat Gott uns denn so hoch befördert? Er beschreibt das in drei Stufen. Und was ist jetzt mit dieser alten Unterscheidung, im Alten Testament gab es das ja, zwischen Juden und Nichtjuden? Das ist ja jetzt aufgehoben, auch in drei Stufen wurde das aufgehoben. Gibt es heute nicht mehr diese Unterscheidung. Und dann kommt Kapitel 3, wo er dann auch noch erklärt, Paulus, Und das ist auch schon ein wichtiger Punkt, aber ein bisschen abgesetzt. Woher wissen wir das eigentlich alles? Woher weiß ich denn eigentlich, dass ich in den Himmel befördert bin? Das fühle ich ja nicht. Das habe ich mir auch nicht selber so ausdenken können oder so. Ja? Sondern wir wissen es nur deshalb, weil Gott es offenbart hat und durch seine Apostel und Propheten mitgeteilt hat. Und das beschreibt er dann auch anhand von drei Tatsachen der Apostel in Kapitel 3. Und dann folgt nochmal ein großes Gebet mit sogar zweimal drei Bitten. Das wollen wir uns nächstes Mal dann wirklich ausführlicher anschauen. Wo er das Ganze abschließt und wirklich, es mündet alles in ein Gebet. Sehr, sehr eindrückliches Gebet. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei den ersten zwei Kapiteln. Schauen wir uns das, diese Teile der Reihe nach an. Also der erste Teil, wie gesagt, ist ein großes Loblied. Ja? Und jede Strophe endet so mit Jesus Christus. Da kann man das dran erkennen. Und zuerst, das sind die ersten sechs Verse. Wer eine Bibel hat, darf das gerne aufschlagen und ein bisschen mit nachvollziehen. Ich lese das auch gleich noch. Wird beschrieben, dass Gott uns, dich und mich, bevor irgendwas geschaffen worden ist, bevor es also irgendein Universum gab, wo nichts war außer Gott, dass Gott da schon dich und mich auserwählt hat und gesagt hat, der gehört in meinen Plan dazu. Ja? Oder sie. Und er hat uns auserwählt, um uns jetzt zu einem heiligen Leben zu führen. Ich lese das mal so ein bisschen oberflächlich, aber das reicht jetzt erstmal. Wir wollen einfach den roten Faden jetzt hier erfassen. Können nicht jedes Detail betrachten. Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Also Fülle des Segens in der himmlischen Welt, das ist unser Teil. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Was denkt ihr denn, auf was bezieht sich das? Auf die Zukunft im Himmel oder auf jetzt, hier und jetzt? Ein Leben in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe. Ein heiliges Leben. Ja, ich denke im Endeffekt auf beides. Dieses Ziel wird natürlich erst erreicht in der Ewigkeit. Aber es ist trotzdem auch schon ein Ziel für jetzt, was Gott uns setzt. Ja? Das fließt da ineinander über, weil wir jetzt schon eben in der himmlischen Welt leben dürfen, geistig. Vers 5. Von allem Anfang an hat Gott uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es vorgenommen. Beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Ende der ersten Strophe. Und dann kommt die zweite Strophe dieses Lobliedes. Da spricht er jetzt davon, dass wir auch erlöst sind. Also Gott hat uns damals vor ewigen Zeiten auserwählt und uns in der Zeit erlöst. Ja? Und uns wissen lassen, dass wir erlöst sind. Das ist auch noch was ganz Besonderes. Und das lesen wir ab Vers 7. Durch seinen geliebten Sohn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen, diese Gnade. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Damit wir nämlich auch wissen, welche Gnade uns geschenkt ist. Ja, Einsicht. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war. Und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Das ist sein Plan. Und in diesem Plan sind wir, wie gesagt, mit eingebunden. Als Erlöste, die auch wissen, dass sie erlöst sind. Das ist die zweite Strophe. Und jetzt haben wir schon, hat er schon einen kleinen Ausblick gegeben auf die Zukunft. Und das ist dann auch die dritte Strophe. Es gibt auch etwas, was für uns zukünftig immer noch ist. Wir sind noch nicht da angekommen am Ziel. Aber es gibt ein zukünftiges Erbe. Das wir, also Erbe ist immer zukünftig. Das kriegt man später mal. Ja? Und dieses Erbe hier bedeutet für uns, dass wir mit Christus herrschen werden. Christus ist über alles gesetzt, Oberhaupt über das ganze Universum. Und wir werden mit ihm vereint, mit ihm herrschen. Es ist sein Erbe, dass er antritt, einmal sichtbar und wir mit ihm. Und das lesen wir in dem letzten Teil, der letzten Strophe, ab Vers 11. Außerdem hat Gott uns, entsprechend seinem Plan, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat er uns von Anfang dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Und ich überspringe jetzt ein bisschen was und lese Vers 14. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich dafür, für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Also wir haben diesen Heiligen Geist jetzt auch bekommen, wie ein Unterpfand, war das, glaube ich, Luther übersetzt, oder Anzahlung, was kann man schwer ausdrücken, Zahlung klingt auch irgendwie komisch, aber also als eine Garantie quasi, dass wenn wir den Heiligen Geist jetzt haben, dann garantiert das, dass wir all den anderen Segen, der noch zukünftig ist, auch bekommen werden. Ja? Das ganze himmlische Erbe. Das war, also, wenn man das jetzt so ein bisschen auf sich einwirken lässt, diese drei Strophen, das ist schon ein ganz schön hoher Flug, ja? Zu dem Paulus da ansetzt. Und vor allem, es lohnt sich mal ein bisschen drüber nachzudenken, wir müssen kurz dabei stehen bleiben. Paulus führt ja jetzt alles zurück auf Gott, auf seinen Plan, auf seinen Beschluss und auf Christus, durch den das alles möglich geworden ist. Also Gott führt alles zurück auf Gott, Paulus führt alles zurück auf Gott, Entschuldigung. Weiter zurückführen kann man die Dinge ja nicht. Also, tun wir mal so, als wären wir kleine Kinder, die immer fragen, warum, warum, warum. Und da sagt jemand, du, deine Sünden sind dir vergeben. Warum? Ja, weil Christus für dich gestorben ist. Warum? Ja, das ist Gottes Liebe, weil Gott dich liebt. Ja, warum? Gott ist halt Liebe. Ja, warum? Und dann hört es auf. Ja, immer wenn man die Dinge bis auf Gott zurückführt, dann kommt man an ein Ende sozusagen. Gott ist, wie er ist. Und auch hier, warum sind wir dazu bestimmt, mit Christus zu herrschen? Warum sind wir dazu bestimmt, in der himmlischen Welt zu leben? Ja, einfach, weil das Gottes Plan war. Warum war das Gottes Plan? Ja, weil Gott so ist. Und Ende der Fragerei. Ja? Und weißt, dann erreicht man einen Punkt sozusagen, da bleibt gar nichts anderes übrig, als in einen Lobpreis einzustimmen. Ja? Da steht man plötzlich vor Gott, und kann nur danken und anbeten. Und genau das tut Paulus. Ja? Von Anfang an kleidet er diese ganze Belehrung in die Form eines Lobliedes, eines Anbetungsliedes sozusagen. Und will uns damit auch dazu ermuntern, genau das zu tun. Ja? In einer anderen Haltung kann man das gar nicht betrachten. Behaupte ich mal. Also, es ist schon was Besonderes, finde ich. Und jetzt kurzer Seitenblick, wie versprochen, auf den Römerbrief. Der Römerbrief hat natürlich eine andere Art, auf die Dinge zu sehen. Ich habe es mal hier ein bisschen aufgemalt. Auch im Römerbrief geht es darum, am Ende ein heiliges Leben zu führen. Aber der Römerbrief fängt unten an. Das kennen wir alle. Ja? Er fängt damit an, alle sind schuldig. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Alle sind schuldig. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch den Glauben. Und wir haben den Heiligen Geist, Römer 8. Und der Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Dadurch bekommen wir Gewissheit. Ja? Und das alles soll zu einem heiligen Leben führen. Mit Gott. Ja? Also das ist ganz einfach gesagt, die Lehre des Römerbriefes. Und der Epheserbrief schaut jetzt anders drauf, haben wir gerade schon gesehen. Der fängt jetzt oben an. Man sagt, guck von oben drauf. Er fängt da nicht an, hier unten, bei wir alle sind schuldig, sondern er fängt damit an, dass er sagt, okay, Gott hat es so gewollt. Gott hat einen Plan gefasst vor Erschaffung der Welt. Und da hat er dich und mich auserwählt in Christus. Und uns dann in der Zeit erlöst und uns einen Geist gegeben. Wobei der Geist ist jetzt nicht nur, in Anführungszeichen, dazu da, uns Gewissheit zu geben, sondern auch Erkenntnis, dass wir all diese Dinge wissen. Und das führt zu einem heiligen Leben in seiner Gegenwart. Ja? Also es ist einfach ein Blick von der anderen Seite auf dieselbe Sache. Man sieht aber auch, wenn man zum Beispiel so Begriffe herausgreift wie Gnade, dass Gnade ein ziemlich weiter Begriff ist. Wir denken meistens, wenn wir Gnade hören oder lesen oder aussprechen, eher so an Vergebung der Sünden. Das ist auch eher so auf das, was der Römerbrief meint. Aber Gnade ist natürlich viel mehr. Alles das da oben, dass Gott uns auserwählt hat, dass er einen Plan gefasst hat und uns damit eingeschlossen hat, ist auch Gnade. Und deshalb spricht der Epheserbrief von der ganzen Fülle seiner Gnade, die er uns offenbart hat. Also, genug dazu, das ist erstmal so ein kleiner Vergleich. Wir sehen, muss man auseinanderhalten, kann man nicht einfach in den Mixer werfen. Dann ist es auch viel schöner, wenn man das mal so auseinandergedröselt hat. Dann zurück zu Kapitel 1, zum zweiten Teil von Kapitel 1. Das sind jetzt diese drei Bitten, das lese ich jetzt nicht alles. Zuerst dankt Paulus für die Briefempfänger da in Ephesus, ich habe viel Grund für euch zu danken. Aber jedes Mal, wenn ich für euch bete, dann habe ich auch Bitten, sagt er. Vers 17 bis 19 äußert er dann drei Bitten. Das lese ich jetzt mal. Vers 17 ist die erste Bitte. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, dass er euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Das ist die erste Bitte. Gott besser kennenzulernen. Zweite Bitte, Vers 18. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält. Ja? Ah, das ist das, was wir gerade in Kapitel 1 vorher schon gesehen hatten. Er bittet darum, dass wir Augen haben für diese Dinge, für diesen Segen, jetzt und in der Zukunft. Und in der Zukunft, das sind dann Hoffnung, ja, weil es eben noch zukünftig ist zum Teil. Dritte Bitte, Vers 19. Wo ist die 19 hier in meinem Text? Die ist so klein, da. Und dass ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Auch das sollen wir erkennen, welche Kraft an uns wirkt. Was geht es da jetzt? In diesem Kontext? Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie Kraft haben, was für den Alltag zu meistern. Braucht man auch. Oder Kraft, irgendwelche großen Dinge zu tun. Nein, darum geht es ja überhaupt nicht. Sondern hier geht es um eine Kraft, um die Kraft ganz konkret, die uns so hoch befördert hat, dass wir an der himmlischen Welt teilhaben sollen. Das ist eine Kraft, die uns da hochhebt Und die sollen wir erkennen. Die ist immer an uns wirksam. Ja? Weil Gott uns zu diesem heiligen Leben führen will. Und diese Kraft sollen wir erkennen. Und das erklärt er dann auch schon am Ende von Kapitel 1, wenn er dann weiter das erklärt und überleitet zu Kapitel 2. Und er sagt, es ist genau dieselbe Kraft, die an uns jetzt wirkt, die auch an Christus gewirkt hat, als Gott Christus aus den Toten auferweckt hat. Er war tot, er kann diese göttliche Kraft, hat ihn auferstehen lassen und ihn in den Himmel gehoben und über alles gesetzt. Und diese selbe Kraft wirkt jetzt auch an uns, indem sie auch uns geistlich in den Himmel erhebt. Ja, später auch mal dann körperlich, aber erstmal geistlich. Das ist genau diese Kraft. Und das ist deshalb so, weil wir so eng mit Christus verbunden sind. Wir sind sein Leib, sagt er am Ende von Kapitel 1. So, also wie ein Körper mit dem Kopf verbunden ist, und das ist ja ganz eng, also da kann man nicht keinen Millimeter Spalt lassen, sonst ist es vorbei. Also der Körper ist ganz eng mit dem Kopf verbunden. Untrennbar. Weil wir so mit Christus verbunden sind, gilt das, was für ihn gilt, im Prinzip auch für uns. Das ist die Argumentation von Paulus. Und noch dazu kurz ein kleines Bild. Habe ich schon gesagt eigentlich. Also, und Christus sagt, er war tot, er ist auferstanden und er sitzt jetzt im Himmel. Da hat Gott ihn hochgehoben und dann wird er von dort aus herrschen, sein Erbe antreten. Ja? Und weil wir so eng mit Christus verbunden sind, gilt das Gleiche auch für uns. Wir waren geistlich tot, sind geistlich auferstanden, um dann später mit Christus zu herrschen. Das ist die Argumentation. Und damit sind wir eigentlich schon in Kapitel 2 angekommen. Wie gesagt, das Ende von Kapitel 1 leitet ja dazu über. Ich lese es mal jetzt ganz kurz, auch nur andeutungsweise in Kapitel 2, Vers 1. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, also geistlich. Tod aufgrund der Verfehlungen und Sünden, ja, die euer früheres Leben bestimmt haben. Vers 4 und 5. Wir waren aufgrund unserer Sünden tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist Gnade, dass ihr errettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Ja? Dass einmal von dort aus auch seine Güte offenbar werden soll. Also das ist genau das, was er hier am Anfang von Kapitel 2 erklärt. Und jetzt nochmal, wie versprochen, ein kurzer Seitenblick auf den Römerbrief. Wenn man das jetzt so anschaut, denkt man vielleicht auf den ersten Blick, warte mal, das ist ja, klingt ganz ähnlich wie im Römerbrief, ne? Tod, Auferstehung, heiliges Leben, das klingt doch ganz ähnlich im Römerbrief. Stimmt auch, aber es ist doch ein Unterschied da. Und auch da nochmal, der Ansatz ist ein bisschen ein anderer. Also im Römerbrief, der setzt an, dass er sagt, wir haben in der Sünde gelebt, alle haben gesündigt, den ganzen Tag sozusagen. Und deshalb ist es wichtig, zweiter Schritt, dass wir mit Christus der Sünde sterben mussten und mit Christus zu einem neuen Leben sozusagen auferstehen mussten. Das bekennen wir ja auch in der Taufe, dass wir dem alten Leben sozusagen gestorben sind, um jetzt ein neues Leben zu leben. Und da hört dann der Römerbrief eigentlich auf. Weiter geht er nicht. Und der Epheserbrief, das setzt jetzt anders an, der sagt, als Anfangspunkt, wir waren tot in unseren Sünden, geistlich tot. Und deshalb mussten wir geistlich auferstehen mit Christus, um mit ihm lebendig gemacht werden. Um dann mit ihm auch in die himmlische Welt erhoben zu werden. Und da geht also der Epheserbrief sozusagen einen Schritt weiter, als es der Römerbrief tut. Ja? Ich hoffe, das ist einigermaßen anschaulich. Ein bisschen klar zu machen, was der Unterschied ist zwischen Römer und Epheser. Und wie gesagt, das ist schon was Besonderes, wie der Epheserbrief uns hier so auf einen hohen Berg führt, sozusagen uns diese Aussicht gewährt. Also bei aller Ähnlichkeit doch Unterschiede. Und dann noch ganz kurz zum Schluss. Das heißt, hier haben wir den Juden und Nichtjuden. Das ist aber relativ einfach und brauchen wir jetzt für den roten Faden nicht viel dazu zu sagen. Es ist klar, es gab früher, das heißt, im Alten Testament ist eine Unterscheidung. Gott hat ein Volk auserwählt und die anderen eben nicht für die Erde. Es gab ein auserwähltes Volk, das war Israel, das waren die Juden. Sag mal Juden. Eigentlich Israel, wenn man so will. Und der Rest waren halt die Nichtjuden oder Heiden. Heute sagt man lieber Nichtjuden, weil das ist ja alles andere halt. Alle, die halt nicht zu Israel gehörten. Und es gab diese Unterscheidung. Die einen waren drin, die anderen waren draußen. Ja? Zumindest äußerlich. Und so war es früher, erste Stufe. Israel hatte Vorrechte, war sozusagen äußerlich nah dran bei Gott, hatte das Gesetz, ja, hatte also eine Offenbarung der Gedanken Gottes, stückweise, aber immerhin. Ja. Wir alle, sage ich mal, die keine Juden sind, waren von der Nationalität her fern von Gott. Also wussten nichts von Gott, waren weit weg. So war das. Ja. Und dann, erste Stufe sozusagen, oder zweite Stufe, wenn man so will, jetzt hat Gott das geändert. Jetzt können alle, die glauben, wirklich innerlich Gott nah sein. Ich meine, das war natürlich auch damals schon so. Wer im Alten Testament geglaubt hat, war auch innerlich nah, nicht nur äußerlich. Aber jetzt ist das offen für alle. Juden und Nichtjuden, wenn sie glauben, sind sie wirklich Gott nah. Ja? Und dann die dritte Stufe, das sind trotzdem jetzt nicht mehr zwei Gruppen, die Gott nah sind, sondern sie werden zusammengefügt zu einer Gruppe, nämlich der Gemeinde. Ja? Die besteht halt aus Juden und Nichtjuden, ohne Unterscheidung. Aus solchen, die Gott nah sind, diese neue Einheit ist die Gemeinde. Wird dann am Ende des Kapitels auch beschrieben mit so Begriffen wie Leib Christi, Haus Gottes, was alles eben unterstreicht, wie eng wir mit Christus verbunden sind und wie nah Gott bei uns wohnt, ja, was all den Segen erklärt. Ich lese mal ganz kurz nur aus diesem Abschnitt, Vers 11. Diese drei Stufen da. Denkt einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr, die Epheser waren ja Heiden, ne? Dass ihr wegen eurer nicht-jüdischen Herkunft Unbeschnittene genannt wurdet. Wie war es denn früher um euch? Ihr hattet keinerlei Beziehung zu Christus, Vers 12. Also äußerlich fern. Keinerlei Beziehung, äußerlich und innerlich, kann man sagen. Keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und all diesen Vorrechten, die die Juden hatten. Da war eine Mauer dazwischen. Ja? Vers 13, das alles ist aber jetzt durch Jesus Christus Vergangenheit. Ihr seid nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Und das gilt dann genauso natürlich für gläubige Juden. Vers 16, dadurch, dass Christus am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib, Juden, zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen Tod hat er die Feindschaft getötet und so weiter. Das ist dann diese letzte Stufe. So, ich glaube, das war jetzt genug Stoff für heute. Kapitel 3 schauen wir uns dann nächstes Mal an und gehen noch auf die Gebete noch ein bisschen ausführlicher ein. Und es ist, wie gesagt, bemerkenswert, dass der Epheserbrief so viel Gebet enthält. Ja? Und auch Lobpreis ist eigentlich für den Brief ein bisschen ungewöhnlich. Aber es liegt eben an der Thematik, weil der Epheserbrief so hoch hinaufführt und weil er so alles von Gott her betrachtet. Also er führt uns direkt in die Gegenwart Gottes sozusagen. Ja? Und da bleibt ja gar nichts anderes übrig, sage ich mal, als Lobpreis und Dank. Wobei, Heinz hat es vorher auch schon gesagt, ne? Der richtige, volle Lobpreis umfasst natürlich auch entsprechendes Leben. Also ein heiliges Leben, das ist ein gelebter Lobpreis für Gott. Nur Worte allein wären es ja nicht. Ja? Es geht am Ende immer um das geheiligte Leben. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.